Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Also für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, damals war ich ja 5 Jahre alt, als der Krieg begonnen hat. Ja. Krieg war der Alltag. Und wenn man so einen Bürgerkrieg erlebt hat, wo es um Leben und Tod geht, dann hat man so viel Kraft zu rennen, wegzurennen, irgendwo anzukommen, wo es sicher ist, wo Frieden herrscht, wo man Ruhe hat, wo man leben kann.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Tja, mit offenen Augen ins Abenteuer. Das Intro passt für diese Folge ehrlich gesagt nicht so richtig, bis gar nicht. Denn dieses Mal geht es nicht um ein aufregendes Abenteuer, in das sich unser Gast sehenden Auges gestürzt hätte, sondern es geht um eine bewegende Geschichte von Abschied, Flucht und Erwachsenwerden. Umeswaran Arunagirinathan wuchs im ländlichen Sri Lanka auf, bis der Bürgerkrieg das Land zerrüttete. Als er 12 war, schickten ihn seine Eltern in Furcht um sein Leben zu einem Onkel in Deutschland. Das bedeutete für ihn eine 8-monatige, gefahrenvolle Odyssee ins Ungewisse. Bevor wir uns im Gespräch aber derlei Themen widmen konnten, galt es für mich erst einmal zu lernen, seinen Namen korrekt auszusprechen. Und das haben wir mit aufgezeichnet, damit ich mich später darauf beziehen kann. Und gar nicht so leicht. Hören wir mal kurz rein. Ich würde in der Anmoderation deinen Namen aussprechen. Umeswaran Arunagirinathan. Ist richtig. Das richtig? Oder müsste das R noch besser rollen?
Nein, ja, Umeswaran. Also auf Tamil würde man sagen Umeswaran Arunagirinathan. Das sagt aber keiner.
Das kriege ich, glaube ich, nicht. Nee,
man sagt einfach Umeswaran Arunagirinathan. Also Arunagirinathan.
Gut, dann habe ich das schon mal aufgezeichnet. Kann mich darauf beziehen, wenn ich dann die Anmoderation mache. Sehr gut. Und die Kurzform ist Umes. Nicht Umes, sondern Umes.
Right? Umes, ja, genau. Okay. Es ist viel einfacher. Ich habe immer Dr. Umes stehen für die Patienten auf dem Kittel, weil es viel einfacher ist. Ne? Also die sind dann nur eine Woche da. Warum sollen sie das Leben nicht so kompliziert? Ja. Genau. Empathie gehört zu meinem Beruf.
Ja, das ist richtig. Ja. Ihr hört es, Umes spricht von seinen Patienten, denn, und daran seht ihr schon, was das für eine beeindruckende Lebensgeschichte ist, heute ist er Herzchirurg in Deutschland. Und zudem ist auch noch erfolgreicher Autor etlicher Bücher. Mit Titeln wie Allein auf der Flucht, wie ein tamilischer Junge nach Deutschland kam, Der fremde Deutsche, Leben zwischen den Kulturen, Der verlorene Patient, wie uns das Geschäft mit der Gesundheit krank macht und Grundfarbe Deutsch, warum ich dahin gehe, wo die Rassisten sind. Ja, anhand dieser Buchtitel lässt sich schon erahnen, mit welchen Themen er sich in seiner publizistischen Arbeit beschäftigt. Und vielen dieser Themen widmen wir uns auch in dieser ganz besonderen Doppelfolge. Also dem Aufwachsen, der Flucht, dem Ankommen, dem Durchkommen, der Suche nach Identität, dem unermüdlichen Einsatz für das eigene Schicksal und die eigene Gesellschaft, die eigene Heimat. Das ist mal wieder eine dieser Folgen, bei denen ich euch unbedingt empfehlen möchte. Nehmt euch die Zeit, sie zu hören. Bleibt dran, ihr werdet es, denke ich, nicht bereuen. Mich haben Umes Erzählungen jedenfalls bewegt und beeindruckt. Und jetzt geht es los mit einem kurzen Auszug aus einem seiner Bücher.
Sri Lanka ist eine wunderschöne Insel mit vielen schönen Stränden. Im Süden liegen herrliche Berge mit Teeplantagen. In Kandy, der heiligen Stadt der Buddhisten, befindet sich ein Tempel, wo ein Zahn Buddhas aufbewahrt wird. Im Norden und Osten sind schöne Hindu-Tempel und prachtvolle buddhistische Tempel zu bewundern. Außerdem stehen zahllose große Buddha-Statuen im ganzen Land. Im Nordosten kann man das türkischfarbige Meer schon sehen und überall wachsen Kokospalmen. Es gibt die verschiedensten Tiere, vor allem aber in Sri Lanka, eine Insel der Elefanten. Es gibt schöne Kirchen, freundliche Menschen und unterschiedliche Religionen und das alles auf einer idyllischen, mangoförmigen Insel. Aber diese Idylle trügt.
Mensch, das ist ja fast, als hätten wir es genauso vorbereitet. Während du von schönen Kirchen sprichst, bimmelt und läutet es im Hintergrund auch schon. Allerdings nicht auf Sri Lanka in diesem Fall.
Nein.
Sondern hier bei dir in Hamburg.
Mitten in Hamburg. Das ist schön. Ich liebe es, wenn ich diese Geräusche höre, weil es gibt mir ein Gefühl von zu Hause zu sein.
Ja.
Weil ich finde, Kirche gehört irgendwie zum Alltag dazu. Wie Tempel bei mir damals als Kind auf Sri Lanka, finde ich, in Deutschland gehört Kirche dazu.
Für mich in meinem Lebensalltag ehrlich gesagt nicht, aber was du in Bezug auf Heimatgefühl sagst und meinst, natürlich absolut.
Also ja,
es gehört zum
Stadtbild,
es gehört zum Dorfbild.
Genau, es ist ja auch eine Art Lebensqualität, weil ich meine, natürlich gehen viele junge Menschen heutzutage nicht mehr in die Kirche, aber die ältere Generation und eine Kirche gehört wie der Bäcker, das Krankenhaus, ob ein Kino ist, ein Einkaufsladen ist, irgendwie zu einem Dorf, so ein Stadtcharakter dazu. Und deswegen finde ich das schön.
Absolut. Und jetzt sind wir auch schon mitten im Gespräch. Dabei habe ich dich noch nicht mal begrüßt. Ich möchte zunächst einmal sagen, das, was du gerade so schön gelesen hast, das ist eine Passage aus deinem Buch Allein auf der Flucht, wie ein tamilischer Junge nach Deutschland kam, ist damals im Konkret Literaturverlag erschienen. Und du hast darin ja das schöne Sri Lanka beschrieben, hast aber auch, das war der letzte Satz, erwähnt, diese Idylle trügt. Über beides würde ich gern sprechen, die Schönheit, aber auch die trügerische Schönheit und Idylle. Aber zunächst einmal doch, so viel Zeit muss sein. Herzlich willkommen, lieber Umes, bei Weltwach und vor allem aber auch vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir, hier in Hamburg.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich darüber.
Ich mich auch, ja. Ich selbst war noch nie in Sri Lanka. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, in Sri Lanka, auf Sri Lanka. Man sagt in, wenn man vom Staat spricht, auf, wenn man
Insel, von der geografischen Insel. Also somit kann man beides, ist recht.
Ja, du bist dort geboren. Deswegen würde mich wirklich brennend interessieren. Vielleicht magst du zum Einstieg mal davon erzählen. Wie und wo bist du dort aufgewachsen? Kannst du uns mal mitnehmen? Was verbindest du mit dem Ort deiner Kindheit?
Oh, sehr viel. Ich meine, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Ich habe sehr viele positive, aber leider auch sehr viele negative Erinnerungen. Ich fange mal mit dem Kindheit an, wo es so schön war. Mhm. Ich lebte mit meinen Großeltern, Mama, Papa, wir waren 5 Kinder zusammen in einem Haus und es war herrlich, weil Papa dann immer dafür gesorgt hat, dass Geld nach Hause kam und Mama noch nebenbei die Landwirtschaft gemacht hat, zu Hause gekocht hat, meistens meine Großmutter. Mhm. Meine Mutter mochte nicht so gerne in der Küche stehen, aber sie hat das Ganze organisiert. Sie war die Managerin bei uns im Haus, hat alles gemanagt und es war unglaublich schön. Auch besonders schön fand ich immer, wenn wir Tempelfest hatten und wir waren dann dort mit der Familie. Man hat damals 1 oder 2 Rupies bekommen. Das ist heute, ich weiß gar nicht, wie viel wert, nicht mal 1 Cent. Aber es war viel Geld damals.
Du meinst, als Kind hat man das bekommen? Okay.
Genau, also als Kind hat man es bekommen. Damit konnte man dann irgendwie Erdnüsse kaufen oder ein Eis kaufen.
Ja.
Tempelfest war ja nicht nur ein Ort, wo man seine Religion ausgelebt hat, sondern auch Spaß hatte. Man hat mit seinen Klassenkameraden getroffen, Schulkameraden, Freunden, man hat da Verstecken gespielt, man hat gemeinsam Eis gegessen. Und das war toll.
Also ein bisschen was anderes im Vergleich. Wir haben jetzt von deutschen Kirchen gesprochen, wo es eher so ein bisschen andächtig nach innen gekehrt ist oftmals, die Atmosphäre.
Ja. Nee, das ist ein Fest.
Die Tempel, die du beschreibst, ist eher so ein soziales Happening.
Ja,
Spaß und Party.
Im Tempel war der Ort, wo Menschen sich begegnet haben.
Ja.
Tempel ist auch der Ort, wo Menschen Ausschau nach deren Partnerschaften geschaut haben, weil reife Töchter oder Söhne kamen dort, dann hat man gesehen und oft entstanden beim Tempelbesuch auch das Versprechen einer Ehe, dass man gesagt hat, guck mal, da ist deine Tochter, da besuchen wir mal die Familie und die könnte doch vielleicht zu meinem Sohn passen. aber auch ein Ort, wo man Menschen getroffen hat, die man nicht so oft sieht, weil im Tempelfest, wenn es ein richtiges Fest ist, dann kommen die extra. Die Leute machen sich hübsch und es ist einfach wunderschön bunt. Ich liebe diese Farbe. Ja, es ist heiß, man schwitzt, aber es ist trotzdem schön und herrlich, diese bunte Saris zu sehen bei Frauen.
Diese Gewänder,
oder,
ja.
Genau, und Männer haben ja so einen Wickelrock, so Saram oder Wirti an. Habe ich auch heute noch, wenn ich auf Sri Lanka bin. Mhm. Und das wurde immer leider zunehmend weniger mit dem Zunahme des Bürgerkriegs auf Sri Lanka. Und auf der anderen Seite hat leider auch, und das habe ich auch mitgekriegt, mit der Erkrankung meiner Schwester, ich hatte eine ältere Schwester gehabt, die leider mit 6 Jahren erkrankt war. Und wir wussten aber lange nicht, was sie hat. Und wir haben sie jahrelang immer begleitet. Und dann wurde immer diese wunderschöne Kindheit dann in einer Art Krankenhausalltag zugleich Bombenangriffe von den sri lankanischen Regierungen, dass man sein Zuhause verlassen muss, dass man teilweise im Bunker, den man selber gebaut hat, übernachten muss.
Ihr habt selber eure Bunker gebaut?
Ja, wir haben ja, das mussten wir. Wir mussten dann einfach, wir haben einfach Loch, Riesenloch gegraben und haben Palmen darüber gelegt und Sandsäcke, dass wenn die Rakete kommt, dass wir nicht getroffen werden. Weil im Haus hat man ja, ist ja das Gefährliche, falls doch ein Hubschrauber oder irgendwas kommt, dass sie die Bomben dort reinwerfen.
Ja.
Und teilweise sind auch viele verstorben, weil da Schlangen sich gesammelt haben und
in diesem
Bunker, genau.
Ja.
Und wir hatten ja auch keine Elektrizität, also es gab kein Licht und Brennstoff war unglaublich teuer. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass meine Großmutter aus Kokosnussmilch Öl gekocht hat. Also wenn man die Kokosnussmilch sehr lange wärmt, dann entsteht daraus Öl und daraus könnte man die Lampen dann anmachen.
Aha, okay.
Ne? Genau.
Zum Beispiel dann in diesen Bunkern, aber genau. Auch nachts in euren Häusern.
Ja, nachts, genau, wenn man Licht brauchte. Das war auch schon, wenn wir lernen müssten oder Hausaufgaben, dann hat man mittendrin ein kleines Licht und dann saßen wir dann alle 4, 5 dann drumherum, haben Hausaufgaben gemacht.
Ne? Ja. Okay, es klingt so, als wäre es auch eine ziemlich ländliche Region gewesen, in der du aufgewachsen bist.
Ja. Es war eine ländliche Region. Wir hatten, ich habe keine einzige Frau damals erlebt, die Fahrrad gefahren ist. Also das war wirklich so, dass da nur Männer Fahrrad gefahren sind. Mhm. Und Auto hatten, glaube ich, in der Stadt, wo ich herkomme, 2 Leute und Fernsehen vielleicht 3. Einen Kühlschrank auch vielleicht. Also wenn man irgendwas kühlen möchte, dann ist man da hingegangen, hat man dort an die Tür geklopft und wenn so ein Fernsehabend beim Nachbarn war, dann haben sich da 40, 50 Leute sich gesammelt, weil sie gerne einen Film gucken wollten. Teilweise hat man denselben Film schon 20, 30 Mal gesehen, weil es gab nichts anderes.
Ja.
Das ist schon, ja, aber wir haben dafür das Leben draußen gelebt, ja. Es war auch schön, weil man hat da seine Aufgaben, auch als Kind. Ich hatte meine Aufgaben.
Was waren deine Aufgaben?
Ja, musste für meine Großmutter, was heißt musste? Ich habe es getan und das ist selbstverständlich, Holz sammeln gehen, damit wir dann irgendwie kochen können. Es gab also Gasherd oder Elektrizität gab es ja nicht. Wir haben ganz normal mit Holz, also wie es sich gehört, wie man so, ne, mit Holz gekocht. Also musste man Holz sammeln gehen. Oder wir hatten bei uns auch Ziegen gehabt, dann musste man die für die Fütter, das heißt, wir mussten dann auf den Feldern gehen und Fütter sammeln, dann nach der Schule. Und was ich noch ganz gut erinnern kann, ist, meine Eltern haben sehr viel Wert gelegt, dass wir zur Schule gehen und auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir Nachhilfeunterricht bekommen. Das war so, wir sind morgens um 5.30 Uhr aufgestanden, ich hatte um 6 Uhr früh schon Nachhilfe bis 7 Uhr, Englisch-Nachhilfe. Komischerweise hat mir das heute immer noch nicht gebracht, weil sprachlich war ich nie der Begabteste. Aber es war so, dass man 6 bis 7 so Nachhilfeunterricht, dann ist man nach Hause gekommen, schnell Frühstück, dann um 8 Uhr zur Schule, um 14 Uhr Schule vorbei, dann Mittagessen und dann ist man zu Nachhilfeunterricht gegangen und dann ist man 18 Uhr nach Hause und dann hat man Holz sammeln gehen oder auf dem Feld arbeiten und dann Hausaufgaben machen, ins Bett gehen.
Schon ordentlich durchgetaktet.
Genau, das ist durchgetaktet. So, man
sagt ja so, heute in Deutschland, in Amerika, die Kinder, die sind viel zu viele Termine. Termine und Fußballverein und dies und das und die haben gar keine Zeit mehr zum Spielen und zum Freisein.
Ja.
Klingt so, als wäre das damals bei dir in einer ganz anderen Lebenswelt.
Das war schön.
Auf eine andere Art und Weise ähnlich gewesen.
Genau. Also
aber
man
du
hat,
sagst, es war schön.
Ja, das war schön. Nachhinein muss ich sagen, als erwachsener deutscher Mann, heute sage ich, das war deshalb schön, weil es sehr prägend ist. Ich habe sehr früh Verantwortung übernommen für den Alltag der Familie, zur Förderung, zur Erhaltung der Familienbild. Ich musste Holz sammeln, ich musste gucken, dass die Tiere gefüttert werden. Das heißt, man hat die Aufgabe, ganze Familie von Anfang an gut verteilt.
Und du hast ja auch Verantwortung genommen, glaube ich. Du hast auch jüngere Schwestern, nicht wahr?
Genau, ich habe jüngere Schwestern, man hat auf die aufgepasst oder man hat auch mit denen gestritten, das gehört ja dazu. Also bis zum 6. Klasse war das so, dass ich tatsächlich zur Schule gegangen bin dort und dann nicht mehr, ging es nicht, weil nach der 6. Klasse haben Eltern Angst gehabt, die Kinder, also vor allem bei mir war das so, mich zur Schule zu schicken, weil viele Kinder auf dem Schulweg verschwanden und verstorben waren. Und es war mitten im Bürgerkrieg. Hm. Und dann kamen auch die Lehrer auch nicht, weil auch sie haben ihre Familie und Kinder zu Hause. So war man zu Hause. Und
ja.
Aber ich habe gearbeitet dann. Also ich saß dann nicht zu Hause, sondern ich habe dann gedacht, ich musste irgendwie daraus was machen.
Warst du dir damals bewusst, dass du Verantwortung trägst und beiträgst zum Erhalt der Familie, zum Überleben der Familie? Oder so viel reflektiert man ja als 10-, 11-Jähriger.
Eigentlich nicht, ja genau. Aber ich habe schon, der Tod von meiner Schwester war eine sehr, sehr prägende Moment.
Die ja so lange krank war.
Genau, sie war sehr lange krank und ich kann mich so gut erinnern, dass meine Mutter sie regelmäßig versucht hat, ins Krankenhaus zu bringen. Und es gab ja keinen Arzttermin. Wir hatten bei uns keinen Arzt. Und es gab nur einen einzigen Hospital. Jaffna Hospital ist ein Krankenhaus auf dem Halbinsel. Und da ist meine Mama dann mit meiner kranken Schwester mit mir hingefahren. Und wir haben teilweise den ganzen Tag gewartet, vergeblich. Und nicht immer hat man das Glück,
gewartet auf was? Überhaupt einen Termin zu bekommen?
Ja, einen Arzt zu sehen. Und dann ist man am nächsten Tag nochmal hin und gewartet und dann hat man einen Arzt gesehen und man hat vielleicht 5 oder 10 Minuten gesehen. Wie soll er dann in der Zeit die Diagnostik und die Therapie machen? Gut, heute als Mediziner sehe ich Dinge anders, aber für uns war es schon.
Das klingt ja wie ein absoluter Albtraum für eine Mutter und einen Vater.
Ja, ja, ich glaube schon.
So
das war es auch
sein.
Für meine Eltern. Und es gibt so bestimmte Momente, wo ich erkannt habe, dass ich zunehmend die Verantwortung nehme. Es gibt ganz kleine Situation, als wir beim Arzt waren, auf dem Weg vom Arzt zum Bushaltestelle in Jaffna Town und ich stand dann vor einem Eisladen und die verkauften auch Schokolade und ich habe Schokolade geliebt, ja. Als Kind, ich meine heute noch. Und ich habe in dem Moment nicht meiner Mutter nach Schokolade fragen wollen. Und ich glaube, damals war ich, 8 Jahre alt. Kann ich mich so gut erinnern, dass ich für mich gesagt habe, nein, Mama braucht das Geld für meine Schwester.
Ja.
Und das ist der Zeitpunkt, wo ich selbst bewusst Verantwortung in Recht genommen habe, dass ich meine Mutter nicht belasten möchte, mit meinen Bedürfnissen oder Wünschen ein Stück Schokolade haben zu wollen, weil sie ja das Geld für die Krankheit, also für die Kosten für meine Schwester, weil es gibt ja keine Versicherung.
Ja.
Und es war auch prägend, wenn sie ins Ohr geflüstert hat, wie schön das wäre, wenn wir einen Arzt in der Familie hätten, weil dann braucht man nicht so lange zu warten. Und ich glaube, das sind so sehr, sehr stark prägende Momente. Und als meine Schwester dann mit 12 Jahren verstarb und ich war damals 10, da habe ich gesehen, was für ein Verlust sie für unsere ganze Familie, besonders für meine Eltern war. Und ich glaube, in diesem Zeitpunkt habe ich für mich bewusst Dinge wahrgenommen, noch bewusster. Mhm. Und ich war dann plötzlich der älteste Kind. Nicht nur der älteste Sohn, der für die Familie verantwortlich ist. In der Kultur meiner Eltern ist es so. Und nach dem Tod von meiner Schwester war ich plötzlich so erwachsen. Es ist mir viele Dinge bewusst geworden, wie schwer das ist, Geld zu verdienen. Und so habe ich ja auch, nachdem ich die 6. Klasse nicht besuchen konnte, mein Papa gefragt, ob er mir Geld ausleihen kann. Ich möchte gerne einen Liter Benzin kaufen und den am Straßensand verkaufen. Und wir hatten auch Obst und Gemüse. Und dann sagt er, ja, kannst du machen. Und so habe ich einen Laden aufgebaut. Ich war damals 11 und habe ein eigenes Geschäft aufgebaut und habe so viel Geld verdient, dass es für die ganze Familie ausgereicht hat. Und das ist
mit Benzinverkauf und mit Obst Benzinverkauf aus eurem eigenen
und
Garten. Brot,
genau. Ja. Und also, ja, wir haben alles, was wir machen könnten, auch zu Hause. Großmutter hat irgendwas gemacht und ich könnte als Kind schon sehr gut schnacken. Also ich könnte sehr gut mit Leuten verhandeln, sprechen. Ich bin teilweise mit dem Fahrrad zum Nachbarnladen gegangen, habe die Preise beobachtet und wenn die Leute vorbeigingen, habe ganz laut gerufen, ihr könnt gerne vorbeigehen, hier ist es günstiger. Und das habe ich tatsächlich mit 11 schon ganz gut im Griff gehabt, ja.
Ich greife mal einmal voraus, dann kehren wir nochmal zurück nach Sri Lanka. Du bist ja heute Arzt und du hast gerade gesagt, der Tod deiner Schwester, das hat natürlich einen starken Eindruck gemacht und die Worte deiner Mutter diesbezüglich. Es wäre so schön, wenn wir in unserer Familie einen Arzt hätten. Würdest du deine Berufswahl direkt auf das Schicksal deiner Schwester zurückführen? Oder ist das zu direkt als Zusammenhang?
Es hat sehr viel Einfluss. Ich habe Ärzte bewundert, weil es nicht selbstverständlich war, auf Sri Lanka gerade mitten im Bürgerkrieg einen Arzt zu sehen.
Ja.
Ich habe die Bedeutung deren Anwesenheit in der Gesellschaft damals, besonders als meine Schwester krank war, live erlebt. Und schätzen gelernt, wie dankbar Menschen sind, wenn sie die Ärzte haben. Ich habe diesem Beruf eine Rolle zugeschrieben, der sozial ist, der verantwortungsbewusst ist, unverzichtbar ist. Und ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich dem Arzt eine Hand gegeben habe und bin dann am nächsten Tag in der Schule ganz stolz erzählt, ich habe einem Arzt eine Hand geschüttelt. Und ich glaube schon, dass die Erkrankung meiner Schwester und damit im Zusammenhang dieser Arztbesuch zu beobachten, zu erleben, wie abhängig all die Menschen sind von einem Arzt und zugleich natürlich der Tod meiner Schwester, wo ich nachhinein als erwachsener Mensch denke, man hätte sie doch vielleicht retten können.
Ja.
Die haben enorm dazu beigetragen, dass ich den Wunsch in mir entwickelt habe, Mediziner zu werden, aber auch, dass ich das Studium geschafft habe, obwohl ich in meinen Augen, wenn ich das vergleiche mit meinen Kollegen im Studium damals, nicht so intelligent war, aber dieser Ehrgeiz in mir war viel stärker als bei jedem anderen bei mir im Studium. Und die habe ich dort aus dieser Geschichte, aus diesem Geschehen, Erlebnissen mitgenommen, genau.
Du hast dich ja einfach über wahnsinnig viele Widrigkeiten bis zum Studium hin durchgesetzt, hast du überwunden, aber im Studium selbst dann auch. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und du hast ja auch erwähnt, dass deine Mutter natürlich leider auch sehr viel Geld investieren musste, um immer wieder auch zum Arzt überhaupt zu fahren, zu versuchen, Termine zu bekommen, Medikamente. Aber auch viel Geld in die Hand genommen hat für zum Beispiel deinen Nachhilfeunterricht. Das finde ich auch beeindruckend. In so einer ländlichen Welt, sehr traditionsbehaftet. War das gewöhnlich, dass Menschen, dass Eltern so viel Wert auf Bildung gelegt haben?
Die Tamilen.
Man könnte auch sagen, ja, Hauptsache du hilfst hier bei der Feldarbeit mit oder mach mal deinen Laden, verkauf mal das Obst.
Ja.
Das ist das, was wir von dir brauchen.
Die Tamilen sind Minderheiten auf Sri Lanka und die Geschichte, die Vergangenheit hat die tamilische Minderheit gezeigt, wie wichtig das ist, gebildet zu sein. Wir hatten auf Sri Lanka drei verschiedene Kolonialherrschaften. Die Portugiesen, dann die Holländer, die Engländer. Und die Tamilen waren unter den Engländern bevorzugt, weil die waren gebildeter als die Masse im Süden, die Singalesen. Und aus dieser Geschichte haben die Tamilen gemerkt, wenn wir gebildet sind, kommen wir im Leben weiter, wir werden gefördert. Und Bildung war der einzige Mittel und der Weg, aus der Position des Minderheit herauszuwachsen. Und das haben viele Menschen dort ganz schnell verstanden. Deswegen war es für viele Menschen unglaublich wichtig, dass die Kinder zur Schule gehen. Und wenn ich das heute beobachte, die tamilische Minderheit jetzt in Europa, die jetzt als Flüchtlinge ankam, muss sagen, dass die Abiturquote ist enorm hoch ist. Mhm. Ich glaube, über 80% aller tamilischen Kinder haben Abitur. In Europa, ich glaube, in Kanada noch mehr.
Okay, eine hohe Wertschätzung für Bildung. Was würdest du ansonsten mit Tamilen assoziieren? Du bist ja Tamile, was ja. macht das für dich aus? Habt ihr damals, du hast die Tempelfeste erwähnt, habt ihr bestimmte Traditionen gelebt, praktiziert, die für dich ganz klar damit einhergehen? Ja.
Es gibt nicht nur positive Sachen in der Kultur. Meine Eltern, ich sehe mich heute als ein deutscher Staatsbürger und sehe viele Dinge sehr sachlich. Sicherlich ein gewissen Maß an Emotion dabei. Es gibt viele Sachen, die ich gerne mitgenommen habe, die ich noch jetzt habe in mir. Das ist natürlich das Zusammenhalt der Familie. Es ist unglaublich toll und wichtig, dass man unter den Geschwistern gegenseitig unterstützt. Kleines Beispiel. Mein Bruder war Taxifahrer in New York, hat durch die Corona-Zeiten seinen Job verloren und war knapp an der Kasse und wusste nicht, wie er seine Miete bezahlt mit seinen drei Kindern. Also war ich natürlich in der Verantwortung als ältester Sohn, meinem Bruder aus der Situation zu helfen. Dass er nach Buffalo kommt, dass er da ein Haus kauft und das ist alles für mich selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob es für mich als Deutsche so selbstverständlich ist, aber doch, Deutsche mit tamilischen Wurzeln ist es selbstverständlich, weil ich von diesen, ja, kulturbedingten, traditionellen Sitten geprägt bin aus dem Kindesalter. Ja. Und auch etwas, was ich mitgenommen habe, ist von meiner Mama, diese unglaublich tolle Gastfreundschaft. Das ist etwas, was ich tatsächlich, also ich finde es unglaublich toll, wie meine Mutter sich bemüht, wenn Gäste da sind, dass sie was zum Trinken haben, dass sie was essen, dass sie da, also das ist gut, dass es ihnen gut geht. Das habe ich in Deutschland nicht so in dem Maßen beobachtet. Mhm. Immer wieder bei zugewanderten türkischen oder arabischen oder persischen Familien, aber selten in einer europäischen Familie. Das, was ich von meiner Mutter so erlebe, davon bin ich geprägt und das möchte ich auch nicht aufgeben, weil es auch meine Identität ist, weil es auch schön ist, gastfreundlich zu sein und die Familie, die Bedeutung der Familie und die Verantwortung für die Familie, das ist etwas, was ich gerne mitgenommen habe und auch behalten möchte, genau.
Du hast aber auch angedeutet, dass es auch Traditionen, Werte gab, die du aus heutiger Sicht kritisch siehst.
Genau, die kritischen Sachen sind, ich fand es nicht schön, dass Eltern aussuchen, wem die Kinder heiraten sollen. Mhm. Das war extrem damals, heute vielleicht etwas weniger. Beispiel mein Bruder in New York, der wollte heiraten, hat meine Mama angerufen und gesagt, Mama, sucht für mich eine Frau. Und ich könnte das überhaupt gar nicht verstehen. Ich so, hä?
Als er schon erwachsen. In New York war.
Genau, ja. Aber du bist erwachsen, du kannst auch selber für dich eine Frau aussuchen. Meine Mama weiß schon Bescheid, was für eine Frau für mich passt. Das heißt, auch er ist so geprägt als jüngster Bruder, weil er dort erwachsen geworden ist auf Sri Lanka und als Erwachsene nach USA kam. Ich kam ja als Kind nach Europa, deswegen bin ich sehr deutsch geprägt wie tamilisch. Was ich nicht gut finde, ist das traditionelle Kastensystem. Ich verurteile es. Ich finde es ist so verletzend, so verachtend gegenüber Menschlichkeit, dass man Menschen unterschiedlich behandelt, weil sie bestimmten Kasten zugehören, welches aus Tradition dessen Vorfahren, der einen bestimmten Beruf, ja, jemand, der die Wäsche macht, jemand, der für einen auf den Feldern arbeitet oder jemand, der Friseur ist, gehört zu anderen Kasten. Und das möchte ich überhaupt gar nicht mit nach Deutschland bringen. Und ich bin so froh, hier zu sein, dass ich das nicht machen muss, weil ich finde, dass dadurch sehr viele Menschen verletzt geworden sind und auch innerlich verstorben sind durch Selbstmord, weil sie dann damit nicht klarkommen. Und Liebe war nie erlaubt, verboten. Ja, da sind auch Leute umgebracht worden.
Zwischen den Kasten, ja.
Kasten, genau. Ja. Das möchte ich nicht. Und etwas, Was ich in Deutschland gelernt habe, was ich auf Sri Lanka nicht gelernt habe, ist der Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen. Es war ja Krieg auf Sri Lanka. Ich habe dort nicht erlebt, dass dort sehr offen über andere Kulturen und Religionen gesprochen wird. Mhm. Wir in Deutschland sind viel offener und herzlicher. Toleranz ist etwas, was ich in Deutschland gelernt habe und nicht auf Sri Lanka.
Du hast jetzt schon mehrfach den Krieg angesprochen, den Bürgerkrieg, der damals herrschte. Was war das für ein Bürgerkrieg? Worin bestand der Konflikt?
Der Bürgerkrieg ist entstanden im Jahr 1983. Man sollte vielleicht kurz wissen, dass Sri Lanka ist eine Insel ist, Mischbevölkerung durch Zuwanderung aus Indien. Wir haben im Süden meistens vorwiegend Buddhisten, Singalesen. Mhm. Und es gibt Geschichte, dass die Singalesen verwandt sei mit den Aborigines in Australien. Die kamen beide aus dem Nordindien. Mhm. Eine Gruppe ist in Richtung Australien gewandert, die andere sind dann im Süden auf dem Insel Sri Lanka gestrandet. Und die Tamilen im Norden aus Südindien, weil im Süden von Indien ist Tamil Nadu, da leben 100 Millionen Tamilen. Mhm. Die kamen dann aus Südindien. Und es gab drei verschiedene Königsreiche. Im Süden die singalesische, Norden die tamilische. Natürlich haben sie Auseinandersetzungen gehabt, aber die lebten dann in getrennten Königsreichen. Und dann kam die Kolonialherrschaft, wie Portugiesen, dann die Holländer und die Engländer, die haben natürlich aus Sri Lanka erwirtschaften wollen. Ja. Die wollten zum Beispiel Teeplantagen anbauen und brauchten Leute. Die Teeplantagen waren im Süden, Region, Bergregion wie Kandy und Norelia. Und die singalesische Bevölkerung haben sich dagegen gewehrt, Sklaven zu sein für Europäer. Also haben sie aus Südindien Tamilen importiert, wortlaut, ja, in den Süden, wo überhaupt keine Tamilen gelebt haben, und haben sie dort beschäftigt. Jahrelang. Und dann haben sie das Land verlassen durch den Unabhängigkeitsbewegung, damals auch Mahatma Gandhi, eine ganz große Rolle. Und zu dem Zeit der Engländer haben die Tamilen bevorzugt behandelt. Die Minderheiten waren gebildeter und die waren im Beamtenposten. Mhm. Die haben die singalesische Bevölkerung benachteiligt. Und nachdem die Sri Lanka verlassen haben, haben ja keine Struktur hinterlassen. Sie haben einfach das Land verlassen. Also hat die Mehrheit, die Singalesen, das Land nicht beherrscht und haben dann gesagt, hey,
jetzt sind es gab wir
Radikale,
aber
genau, Radikale, ja. Nicht alle. Es gab radikale Parteien, die gesagt haben, Tamilen raus aus den Behörden und keinen Zugang zu Amtenposten, das war auch damals so. Und zugleich, der Zugang zu Universitäten für die Tamilen wurde erschwert. Mhm. Nicht die Besten kamen in die Universitäten, sondern es wurde als prozentual verteilt. Es gab ja nur, die Tamilen waren 18%, höchstens 20%. Es kann ja nicht sein, dass 70% der Universitäten Tamilen sind, weil die einfach besser waren. Also hat man das geändert. Dadurch werten sie die Studenten, die sagen, hey, ich bin doch besser als der andere, warum kriegt der einen Studienplatz? Und es gab im Norden des Landes, in Jaffna, eine Universität. Und jetzt am 30. Mai war ein großer Gedenktag, weil da wurde der größte Bibliothek im Norden Sri Lanka von den Militär, Sri Lankanischer Militär, in Brand gesetzt, damit die Tamilen dort nicht studieren. Ja. Dadurch kam eine studentische Bewegung zustande, der dann niedergeschlagen wurde von der singalesischen Regierung und dabei starben viele Studenten. Und was passierte? Gewalt wurde leider mit Gewalt beantwortet. Da haben ein paar Studenten aus dem Norden, Jaffna Universität, haben eine Gruppe gegründet, Tamil New Tigers hießen die, und haben Waffen importiert aus Indien und haben 18 Soldaten im Sommer 83 erschossen. Das waren Polizisten, glaube ich, wenn ich mich irre, als Rache. Und das schaukelte sich so weit hoch, dass dann der Bürgerkrieg entstanden ist. Die Tamil New Tigers waren Tamil Tigers. Und da wurden natürlich die Angehörigen, da sind Freunde, und da wurden auch Leute rekrutiert, das muss man auch sagen, auch Kinder. Und die haben gegen die singalesische Regierung gekämpft. Und 2009 wurde dieser Bürgerkrieg dann beendet.
2009?
Ja. So lange war der Bürgerkrieg. Jahrzehnte
lang hielt er an.
Jahrzehnte. Und da sind unschuldige Menschen verstorben, die überhaupt nicht mit dem Krieg. Dadurch gab es auch viele Flüchtlingswelle nach Europa, in Amerika aus von den Tamilen.
Wie viel hast du damals selbst von dem Krieg mitbekommen? Du hast ja schon erzählt, dass ihr Bunker gebaut habt, dass ihr euch schützen musstet.
Sehr viel. Also für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, die meiste Zeit, ich bin ja damals, war ich ja 5 Jahre alt, als der Krieg begonnen hat. Ja. Krieg war der Alltag. Es war immer Nachrichten, wo sind wie viele Menschen verstorben, wo war der Angriff, wann kommen die nächsten Soldaten. Ich hatte Sehnsucht nach Frieden. Ich wünschte, eines Tages ins Bett zu gehen, zu wissen, dass ich morgens früh aufstehen kann und nicht in der Nacht geweckt werden zu müssen und wegzurennen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Krieg ist der Alltag. Man kannte das andere ja nicht. Zu selten. Und deswegen war das schon irgendwie gehört dazu. Der Krieg gehörte dazu. Diese Unruhen, diese Ermordungen, diese Hinrichtungen. Und war furchtbar. Meine Mutter hat immer meine Augen zugemacht, wenn ich eine Leiche irgendwie im Krankenhaus war. Da sind ja auch Leichen transportiert, die vom Raketen getroffen sind. Und schrecklich war das, als ich einmal da war und ich habe zwischen ihren Fingern durchsehen können, wie ein junger Mann, ja, hingerichtet wurde von den Soldaten. Und also, der lag denn da. Und es war furchtbar, dieses Bild. Und ich hatte ganz lange so Albträume, ne? Ich hatte selbst auch Angst, so zu enden.
Natürlich.
Und deswegen war immer ein großer Wunsch, wegzugehen mit ganzer Familie. Ich wollte wieder diesen Tempelfest erleben. Ich wollte wieder gerne Verstecken spielen. Ich wollte auch gerne wieder zur Schule gehen.
Denn das war ja nicht mehr möglich irgendwann, hast du vorhin erzählt, ab der 6. Klasse. Weil zum einen, das hattest du erwähnt, auf dem Weg zur Schule viele Kinder leider umgekommen sind oder weggeschnappt worden sind. Oder es ja oftmals auch vermutet wurde von der Regierungsseite, dass es sich bei diesen Kindern, die ja so langsam dann zu Jugendlichen wurden, um Mitglieder dieser Tamil Tigers handeln könnte. Also junge Mitglieder der Widerstandsbewegung.
Womöglich. In 12 Jahren ist schon gefährlich. Also deswegen war das ja bei mir so, als ich 12 Jahre alt wurde. Ich habe ja noch mit 11 einen Laden gehabt. Als ich 12 wurde, war es dann gefährlich, weil auf der einen Seite hieß es, freiwillige Mitgliedschaft für Tamil Tigers gegen die Regierung zu kämpfen. Ich meine, ein 12-jähriger Junge ist nicht in der Lage, mit vollem Verstand das Gefahr eines Bürgerkriegs so abzuwägen und die Entscheidung zu treffen. Es ist vielmehr Rekrutierung von Kindersoldaten. Auf der anderen Seite standen 12-Jährige natürlich als potenzielle Kämpfer und waren Gefangene und Opfer von Regierungssoldaten.
Also eigentlich ging die Gefahr für dich von beiden Seiten aus.
Eindeutig.
Die eine Gefahr war, rekrutiert zu werden als Kindersoldat. Die andere Gefahr war, dass es die Vermutung geben könnte, du seist schon einer.
Genau, und deshalb war das auch schwierig, dann allein unterwegs zu sein mit 12 Jahren. Und deswegen hatten auch nach dem Tod von meiner Schwester, meiner Mutter, meine Eltern Angst. Die wollten nicht noch ein Kind verlieren.
Wie sind sie mit dieser Angst umgegangen? Was war für sie der Ausweg?
Naja gut, die haben natürlich Lösungsansatz gesucht. Was können wir denn machen? Was können wir mit den Jungen machen? So kam die Idee, da kam eine Nachbarin, sagte, schick ihn doch mal zu deinem Bruder nach Hamburg, nach Deutschland. Und
denn ihr Bruder, der Bruder deiner Mutter, dein Onkel, lebte bereits seit geraumer Zeit in Hamburg.
Genau, seit 1979 in Hamburg. Damals war ich ein Jahr alt, glaube ich, als er weggeflogen ist. Ich kannte ihn nicht. Und so stand meine Mama tatsächlich bei uns vorm Haustür und schaut mich an, ich kann mich noch gut erinnern, und fragte, würdest du nach Deutschland gehen? Ich habe diese Frage nicht beantwortet. Ich habe ihr eine Frage gestellt. Mama, kann ich denn dort zur Schule gehen? Sie sagte, ja. Okay, das war's. Ich wollte unbedingt zur Schule gehen. Ich habe die Schule unglaublich vermisst. Das ist nicht das Unterricht, vielmehr den Alltag in der Schule, weil das war für uns im Krieg der Ort nach dem Tempel, wo wir Freunde getroffen haben, wo wir mit Kameraden gestritten haben, geprügelt haben, es gehört ja dazu, und Verstecken gespielt haben. Und als meine Mama ja sagte, sagte ich okay. Und ja, so ging die Reise.
Dir war wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, was du mit diesem okay ausgelöst hast,
nein,
oder? Also was das bedeutet, nach Deutschland zu gehen.
Nein, das habe ich ja erst am 6. Januar 1991 erst gemerkt, was es bedeutet, weil
das war der Tag des Aufbruchs wahrscheinlich,
genau,
oder?
Ja. Als ich meiner Mama ja gesagt habe, hat sie natürlich mit meinem Vater verhandelt und mein Vater war eigentlich dagegen. Wie kannst du den 12-Jährigen allein schicken? ich habe das gar nicht mitbekommen, aber ich wusste, dass er irgendwie, das gab es Streit zwischen meiner Mama und Vater. Und ich wusste nicht genau, worum ging es das. Mhm. Sie haben in meiner Anwesenheit nicht darüber gesprochen und gestritten. Er hat mir noch an dem Tag, als wir den Transportwagen, es war ein Lastwagen, da waren wir, weiß nicht, 20, 30 Leute aus dem Halbinsel. Es war kurz vor Dunkelheit, weil wir hatten ja Angst, im helligen Tage uns nach Süden zu bewegen wegen dem Angriff. Dann sagte mein Vater noch, pass auf dich auf, mach für deine Mama keine Umstände. Und das weiß ich noch. Und ich habe Tschüss gesagt. Und heute weiß ich, dass ich zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, dass ich weggehe. Es war mir nicht bewusst. Ich habe OG gesagt, ich wollte unbedingt Colombo sehen, das ist die Hauptstadt. Da gibt es Licht, da gibt es Elektrizität, da gibt es Zebrastreifen, wo Leute mal über die Straße gehen können, hieß es, ja. Dann hat man von Hochhäusern gesprochen. Und das wollte ich alles sehen. Das war das Bild, was ich so hatte.
Ja, wie so ein kindliches Abenteuer.
Genau. Und das war wirklich. Und ich habe mich ja von meinen Geschwistern, von meinen Großeltern, die geliebten Großeltern, überhaupt nicht verabschieden können. Und die Reise ging 3,5 Tage.
In die Hauptstadt.
Genau. 400 Kilometer lang, 3,5 Tage. Wir haben helligen Tage uns auch irgendwie verstecken müssen, dann im Dunkelheit vorwärts bewegen. Und viele Checkpoint, so nannte man das, wo man die Kontrollen hatte. Und dann kamen wir in Colombo an. Es war so aufregend. Es war so kurz vor, weiß nicht wann, es war nachts und es war so hell, es gab überall Licht und es war so laut, es gab so viele Autos. Noch nie habe ich so viele Autos gesehen. Und es war aufregend für mich. Ich konnte gar nicht einschlafen. Und meine Mutter musste irgendwie einen Schlafplatz finden. Da hat sie bei irgendjemandem im Flur, konnte sie irgendwie einen Schlafplatz organisieren für uns. Und dann hat sie...
War sie da noch mit dabei?
Sie war dabei. Sie hat dann noch, ich weiß noch... Ein Telefonat mit meinem Onkel, der in Hamburg lebte. Sie hat ihn angebettelt. Ich war noch nicht eingeschlafen. Ich habe zugehört, wie sie ihn angebettelt hat. Du musst uns helfen. Ich schaffe das nicht. Du musst für unsere Familie den zu dir holen. Und wir brauchen deine Unterstützung. Wir brauchen Geld. Ja.
Denn das muss man vielleicht an der Stelle dazu sagen, dich nach Deutschland zu schicken, bedeutete nicht, dich in irgendeinen Lufthansa-Flug zu setzen los geht's, sondern das bedeutet, dich einem Schlepper zu übergeben und damit auf eine sehr, sehr ungewisse Reise dich zu schicken.
Genau. Das alles war mir nicht bewusst.
Ja.
Und ich weiß noch, dass meine Mutter zu meinem Onkel sagte, weil dieser Moment ist auch für mich wichtig und das vergesse ich nie. Er wird dir keine Umstände machen, er wird fleißig sein, er wird dir das ganze Geld zurückgeben. Das hat sie gesagt. Und es war für mich auch wieder sehr prägend, weil eine Mutter, die ein Kind verloren hat und kämpft ums Überleben ihrer weiteren Kinder und sie bittet ihren jüngsten Bruder, und das ist halt für eine ältere Schwester, die ihren jüngsten Bruder bittet für etwas. Ich bin stolz auf meine Mutter und ich...
Dass sie sich dazu überwunden hat und das dann auch mit so viel Kraft...
Ja, genau. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie das nicht machen musste, weil man möchte nicht, dass seine Mutter andere bittet um irgendwas, weil man möchte gerne seine eigene Mutter selbst unterstützen, finanzieren. Aber du warst ja selbst ein Kind und es gab keine andere Möglichkeit. Und deshalb bin ich heute auch unglaublich dankbar, dass mein Onkel damals zugestimmt hat, was für ihn sicherlich auch nicht einfach war.
Dann auch für ihn war es viel Geld. Er hat ja auch nicht nur zugestimmt, dich aufzunehmen, sondern er hat Geld aufgetrieben. Geld
aufgetrieben, ja, genau.
Glaube ich, einen Kredit dafür selber auch aufgenommen.
Unglaublich viel. Und ich werde das niemals vergessen. Und ich habe auch all die Jahre dann auch immer im Kopf, das war so für mich eine Last, bis ich das Geld eines Tages, und bin aber heute so froh, dass ich das wiedergegeben habe. Und ich kannte das mit dem Schlepper gar nicht auch anfangen, ne? Und ich wusste nicht, was ist denn Schlepper? Und ich meine, auch in Deutschland, viele Menschen meinen zu wissen, was ein Schlepper ist, aber geprägt aus den Medien und aus der Presse, das ist ja das Bild eines Verbrechers. Für mich war ein Schlepper nachhinein, als ich dich kennengelernt habe und erfahren habe, unglaublich intelligente Menschen, die illegale Geschäfte machen für Geld, die aber Menschen in Sicherheit von A nach B bringen. So einen Schlepper man konnte ja nicht googeln, ne? Oder anzeigen, man hat
guten Schlepper finden, ja.
Ja, ist nicht einfach. Also meine Mutter hat tatsächlich Eltern aufgesucht, die ihre Kinder erfolgreich ins Ausland gebracht haben. So konnte meine Mutter einen Schlepper für mich finden. Ja, da versprach meine Mama, mich innerhalb einer Woche nach Deutschland zu bringen für 15.000 D-Mark damals, deutsche Mark.
Das muss heute für euch wahrscheinlich ja unendlich viel Geld gewesen sein.
Unendlich viel Geld. 1991 verdiente ein Gymnasiallehrer auf Sri Lanka nicht mal 50 D-Mark im Monat. Und wie hätte man das für die ganze Familie gewiss, für die Nachbarn oder Freunde? Und ich hatte das Glück. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter noch Grundstück verkaufte, weil sie wollte damals meine Schwester noch irgendwie, ne, für eine bessere medizinische Versorgung.
Ja.
Und sie war ja verstorben. Und dann noch 10.000 D-Mark von meinem Onkel aus Hamburg, was für ihn auch enorm schwierig ist. So viel Geld. Er verdiente damals, glaube ich, nicht mal 1.500 D-Mark im Monat. Ja, das war unglaublich. Und so hat meine Mutter für mich einen Schlepper gefunden. Und das war
eine Riesenentscheidung, auch für deine Mutter, von deiner Mutter, finanziell überhaupt den Mut aufzubringen. Mut, Verzweiflung, alles wahrscheinlich. Den ältesten Sohn in die Ferne zu schicken.
Ja, also es war mir vieles damals als Kind gar nicht so bewusst, aber heute als erwachsener Mensch, wo ich zwei Patenkinder habe, ich glaube nicht, dass ich emotional so stark bin wie meine Mutter, dass ich heute ein 12-jähriges Kind allein so eine Reise zutrauen würde. Gewiss, ich habe sogar manchmal Angst, wenn ich in der Bahn, wenn eine Mutter, ich hatte letztens wieder eine Situation hier in Hamburg am Bahnhof, wo eine Mutter ihren Sohn, der war auch um 12 Bahn beim Einstieg geholfen hat, sagte, setz dich denn da hin, und weil der wollte zu seinem Papa fahren. Ja. Und ich hatte so einen Drang, auf diesen Kind aufpassen zu wollen, der so fremd ist. Der lag in dem Waggon und dann habe ich geguckt, dass es ihm gut geht irgendwie. Ich fühlte mich selbst in dem irgendwie, und das ist in Deutschland, ja, vor nach Hannover.
Ja.
Und was muss in den Köpfen von einer Mutter, das ist enorm, und sie ist auch kaputt gegangen durch diesen ganzen Bürgerkrieg und durch diese ganze Entscheidung, die sie treffen musste, dass sie die liebsten Menschen zu deren besseren Leben wegschicken musste und vieles einstecken musste. Ja, es war furchtbar, auch am 6. Januar 1991, als sie mich morgens früh weckte, und es war mir nicht ganz bewusst, was dort geschah. Sie sagte, du wärst abgeholt. Wie jetzt? Ich werde abgeholt. Und erst dann bemerkte ich und war mir bewusst, oh, ich muss alleine. Meine Mama kommt ja gar nicht mit. Ich habe angefangen, wie ein kleines Kind zu weinen. Ich könnte gar nicht aufhören. Der Unterhändler kam und sagte, nee, das Kind können wir gar nicht mitnehmen. Der ist uns gefährlich, der weint.
Weil das natürlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde an irgendwelchen Grenzposten oder wo auch
immer. Klar, ja. Flughafen vor allem, zu gefährlich. Und auch da kann ich mich nochmal erinnern, sie ging auf die Knie, sie hielt meine beiden Händen fest, schaut mich an und sagte, du darfst nicht weinen, du musst aufhören. Es geht um die Familie. So ähnlich, hat sie gesagt. Und es war auch ein Moment, so ähnlich im Moment wie beim Schokoladegeschichte da auf dem Halbinsel, Town, wo ich diese Schokolade haben wollte und ich gefragt habe, es wurde mir richtig bewusst und ich werde erwachsen, oder mir wurde eine erwachsene Rolle zugeschrieben. Ich habe aufgehört zu weinen. Der Unterhändler hat mich abgeholt und die Reise begann. Es sollte 5 Tage sein. Eigentlich haben wir gedacht, 5 Tage für eine Reise von Sri Lanka nach Deutschland gar nicht so schlecht, weil wenn man bedenkt, dass man innerhalb des Landes 3,5 Tage benötigte.
Ja. Um überhaupt zur Hauptstadt zu kommen.
Diese 5 Tage wurden dann am Ende doch 8 Monate. Es war eine lange Reise. Ich bin von Sri Lanka weggebracht worden nach Singapur.
Ja.
Da waren so knapp 15 bis 20 Flüchtlinge aus Sri Lanka. Wir waren eine Woche dort und ich wusste nicht, wie geht's weiter. Du könntest ja nicht mit deiner Mutter telefonieren.
Es gab keine Smartphones, kein WhatsApp, du hattest keinen
Kontakt.
Nein, gar nicht.
Und es war verboten auch. Mhm. Und ich hatte auch keine Nummer. Sie hat kein Telefon. Wir haben zu Hause kein Telefon im Krieg. Und meine Mutter hatte in diesem Unterkunft in der Garage auch kein Telefon. Ich habe oft gebetet. Das muss man schon sagen. Ich war sehr oft, habe gebetet. Ich habe hier wie so ein Band hier um den Hals.
Jetzt auch gerade, ja.
Genau, den habe ich so. Ähnlich hatte ich damals auch eins von meiner Mama gekriegt. Sie sagte immer, wenn du Angst hast, wenn du verzweifelt bist, dann schließe deine Augen und bete zu der Göttin unserer Gemeinde. Ich mag das heute noch. Und das hat mir in dem Moment immer Kraft gegeben und Gefühl von Sicherheit. Wenn du selbst verzweifelt bist und nicht überzeugt bist von dem, was geschieht, und du hast ein bestimmtes Ziel vor den Augen und du hast Ängste, bist überfordert, fühlt sich teilweise einsam. Und ich fühlte mich dann nicht so einsam und ich hatte dann keine Angst, wenn ich gebetet habe, weil ja meine Mama das gesagt hat. Und es war schön. Und nach einer Woche ging dann tatsächlich die Reise von Singapur nach Dubai. Noch am selben Tag, späten Abend, von Dubai nach Togo.
Jeweils per Flugzeug.
Ja, genau. Ja,
also logisch.
In diesem Flugzeug, heute würde ich da gar nicht einsteigen. Das war damals, Dubai-Flughafen war anders wie heute. Und ich bin in so einem Flugzeug eingestiegen. Das Ding hat gewackelt. Ich weiß nicht, was sie da transportiert haben. Und dann kam ich in Togo an. Ich
also
war
immer
neugierig.
Noch, immer noch nicht in Deutschland.
Nein,
also
nein.
Man sollte ja mal meinen, so langsam fährst ja mal an der Zeit.
Ich war schon eine Woche vorbei und ich war in Togo. Und ich sah Menschen, die waren dunkler als ich und habe gedacht, wow, es gibt noch Menschen, die dunkler sind als ich, weil auf Sri Lanka war hellhäutige Menschen, war es so ein Schönheitsideal. Also wer hell ist, ist schön. Mhm. Und ich war eigentlich in der Familie der Dunkelste. Und dann habe ich gedacht, oh, es gibt noch schwarze Menschen als ich. Und dann fand ich das toll. Und ja, das war irgendwie so eine, ja, man freute sich irgendwie ein Kind, ne?
Ja.
Also Wahnsinn. Und in Togo kam Unterhändler von Schlepper und haben uns abgeholt. Und dann kamen wir in einem Haus in Lomé, Hauptstadt von Togo. Da warteten über 200 Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa und Amerika aus Sri Lanka. Und als man dort erfuhr, dass sie schon Monate warten, hat man natürlich keine Hoffnung.
Gott.
Wann geht die Reise? Und auch die Zeit dort war für mich sehr prägend, weil ich war 6 Monate dort in diesem Haus.
6 Monate?
Genau.
Hast du da festgehangen?
6 Monate fest. Ich wurde 13 Jahre alt dort. Meine Mutter hat mir $100 mitgegeben. Die hat sie mir in einem Hemd eingenäht, genau.
Ja.
Das war ein gelbes Hemd mit Kokosnusspalmen als Bilder, so ein Sommerhemd, ja.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich das heute so tragen würde, aber ich fand das damals als Kind wunderschön. Sie hat 2 Sachen in diesem Hemd versteckt. Einmal $100-Schein.
Für die ganze Reise.
Für die ganze Reise. Und man darf nicht vergessen, $100 ist sehr viel Geld. Also nicht mal $50 hat ein Gymnasiallehrer im Monat verdient.
Mhm.
Und das muss sehr viel Geld für sie gewesen sein. Und dann hat sie die Adresse von meinem Onkel und Telefonnummer auf einen kleinen Zettel geschrieben und versteckt, weil wir dürfen ja keine Adressen mitnehmen, keine Telefonnummer. Ich musste natürlich das auswendig lernen. Ich kannte das auch auswendig. Dafür hat meine Mama gesorgt.
Durftet und das nicht mitnehmen offiziell, klar, weil wenn ihr aufgeflogen wärt, festgenommen
genau.
worden wärt, was auch immer, will man natürlich nicht.
Nicht wissen, wer das ist, wer hilft und genau.
Klar.
Und zu meinem 13. Geburtstag habe ich mir erlaubt, diesen $100 zu wechseln. Und wenn man Geld hatte, und das waren ja 200 Flüchtlinge, und wir haben dann Nachmittag Tee getrunken, schwarzen Tee mit Zucker. Und wenn jemand Geburtstag hat, dann hat er immer Kondensmilch gekauft. Von dieses Kondensmilch, unglaublich süß. Also, und dann hat man im Tee reingetan.
Ja.
Und dann könnten alle Tee mit Milch trinken. Das war natürlich Luxus. Also habe ich dann Kondensmilchflaschen gekauft, so, ich weiß nicht wie viel, 10 Stück. Dass alle 200 Menschen dann irgendwie Tee mit Milch trinken könnten an meinem Geburtstag. Und ich habe für mich ein T-Shirt gekauft auf dem Markt in Lomé. Und ich fand das toll. Das war so ein braunes, mit weißen Streifen. Und der hat da links ein Krokodilschild. Und heute weiß ich, welche Marke das ist. Aber damals wusste ich nicht. Aber ich fand es schön. Das sind Sachen, die gebraucht waren, weil Togo war französisch geprägt. Mhm. Aus Frankreich kamen immer gebrauchte Sachen und dann haben die auf dem Markt verkauft.
Das war wahrscheinlich auch wieder für dich so eine Bestätigung deiner Selbstständigkeit.
Ja.
Du warst nicht nur der wartet, der ausgeliefert ist, sondern so eine kleine Geste, so ein kleiner Moment, du konntest jetzt für dich selbst etwas kaufen.
Zum ersten Mal im Leben für mich ein T-Shirt gekauft, mit dieser, für mich eine wunderschöne Marke, weil ich halt geprägt bin als Kind von diesem Krokodil. Und ich könnte meinen Mitmenschen einen Tee gönnen mit Milch.
Ja.
Übrigens habe ich $60 von den 100 mit nach Deutschland gebracht. Also in 8 Monaten habe ich, also Spaß die Reise angelegt. War ja noch nicht zu Ende. Und man hat 6 Monate lang versucht aus Togo nach Europa.
Und in Togo war ja die Situation damals auch relativ instabil.
Oh, ne? Das war furchtbar. Das war
Demonstrationen, Unruhen,
Unruhe, Angriff. Das war auch Demonstrationen wurden dann niedergeschlagen. Es gab damals einen Präsident, der ich weiß gar nicht, wie viele Ehefrauen hatte. Der hat die Opposition niedergeschlagen und teilweise fühlte man sich selbst auch wieder im Krieg zu sein und eigentlich wollen wir gar nicht im Krieg sein, deshalb sind wir ja weg und
hast dich da versteckt auch, ne, zwischen den Händlerinnen.
Klar, man hat Angst und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie von Togo nach Accra gebracht wurde, nach Ghana und da mussten wir uns, da musste ich mich ja zu Fuß, da war ich alleine unterwegs zwischen den Händlerinnen diesen Grenze überqueren und dann aus Accra ging ich weiter, 2 Wochen später wieder zurück nach Togo, dann 2 Wochen später nach über Benin nach Lagos, nach Nigeria und erst nach 2 Wochen später, die Nacht von 9. auf 10. September 91, 8 Monate später, bin ich geflogen über Madrid in Frankfurt angekommen.
Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen, einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen. Also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge. Ganz ehrlich, wenn du das so erzählst, Ghana, Togo, über die Grenze, nicht weitergekommen, wieder zurück, stecken geblieben, Wochen dort, Monate dort, zwischen lauter fremden Menschen, ohne überhaupt wirklich zu wissen, was eigentlich jetzt der Plan ist, keinen echten Ansprechpartner zu haben, nicht mit der Mutter telefonieren zu können.
Ja.
Kannst du das im Nachhinein, jetzt Jahre später, noch so richtig glauben, dass dir das widerfahren ist und dass du das geschafft hast? In diesem Alter? Also für mich ist das unvorstellbar. Ich konnte in dem Alter weder meine Wäsche selbst waschen, noch selbst einkaufen gehen.
Ja,
ich bin in so behüteten Verhältnissen aufgewachsen.
Ich hatte ja die Kraft selber nicht gehabt, das zu überstehen.
Woher ist die Kraft gekommen? Man kann natürlich sagen, ja, aus der Notwendigkeit heraus.
Ja,
klar.
Der treibende Kraft für das zu überstehen, habe ich ganz viel über die Verantwortung, die mir zugeschrieben war, von meiner Mama. Der Moment, als sie auf die Knie ging und meine Hände hielt und sagte, es geht um die Familie. Du empfindest unglaublich viel Verantwortung in diesem Moment. Du
Weil
hast ja mit.
Deine Mutter dich auch so ernst genommen hat.
Sie hat mich ernst genommen.
Auf deine Ebene gekommen ist, von Auge zu Auge.
Ja.
Und nicht als Mutter zum Kind
gesprochen
und Befehle.
Sie ist ja runtergegangen.
Genau, sondern wir sind jetzt hier ein Team. Ich brauche dich. Du musst jetzt deinen Teil erfüllen.
Ich bin auch geprägt von der Kultur, dass nach dem Vater der älteste Sohn die Verantwortung für die Familie übernimmt. Hm. Und ich habe gesehen, wie meine Eltern für meine Schwester gekämpft haben und wie viel Hoffnung, Zumutung in mir gesteckt haben bei der Entscheidung, mich wegzuschicken. Und wenn man so einen Bürgerkrieg erlebt hat, wo es um Leben und Tod geht, ums Überleben, dann hat man so viel Kraft zu rennen, wegzurennen, irgendwo anzukommen, wo es sicher ist, wo Frieden herrscht, wo man Ruhe hat, wo man leben kann. Und zudem habe ich sehr, ich bin Hindu von Religion, ich habe geglaubt. Deshalb habe ich Respekt zu jedem Glaube, aber ich habe auch Respekt zu einem Menschen, der an sich glaubt. Glaube ist kein Wissenschaft, es ist ein Glaube. Und ich kann an einem Gott glauben, an eine Religion glauben, aber ich kann auch an mich selbst glauben. Mhm. Ich glaube, das ist von psychologischen Aspekten her sehr wichtig, dass man an sich selbst glaubt. Und wenn man überfordert ist, glaubt man an irgendwas. Ja, bei mir war das damals tatsächlich der Tempel, die Göttin bei uns in der Gemeinde. Und ich fühlte mich irgendwie verstärkt. Und es waren oft Niederlagen, die ich dort schon, mit 12 Jahren habe ich ja schon Niederlagen erlebt. Man kann dabei kaputt gehen. Man kann aber auch sagen, okay, jetzt muss ich noch mehr Kraft reinstecken. Jetzt muss ich noch weiter rennen.
Das finde ich so bemerkenswert, denn du erklärst dein Nichtscheitern, dein Weitermachen, deine Stärke, hast du jetzt schon mehrfach erklärt, mit den Widrigkeiten, mit denen du umgehen musstest, dass du eben reif sein musstest, dass du selbstständig sein musstest, dass du Verantwortung übernehmen musstest. Klar, das musstest du alles und das hast du auch getan und das hat dich stark gemacht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, unter diesen Umständen hätte es auch viele Menschen gegeben und gab es wahrscheinlich auch, die diese Herausforderung eben nicht stark gemacht haben, sondern die
kaputt
geschwächt wurden.
Die Leute gehen kaputt. Es gibt nicht selten posttraumatische Belastungsstörung. Warum haben Geflüchtete Verhaltensmuster einer psychisch Kranken? Ich will sie nicht beschützen, verteidigen, aber ich möchte nur, ja, dass Menschen verstehen, dass Menschen, die so eine Flucht hinter sich bringen, auch sehr viel erlebt haben, von dem sie gar nicht sprechen können, weil sie sich dafür schämen, weil sie dabei kaputt gegangen sind und mundtot gemacht wurde. Und ich bin nicht kaputt gegangen. Ich bin sehr stark rausgekommen, weil ich meine Ziele nie aus den Augen verloren habe. Ich habe immer daran geglaubt, an dem, was ich will. Heute noch.
Wobei du damals ja gar nicht so richtig wusstest, was du willst, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich wusste, dass ich nach Deutschland will.
Weil?
Weil ich wusste, oder
Sicherheit, Schule.
Die Sicherheit, Schule, mein Onkel ist da. Ich kann zur Schule gehen und ich kann dann um meine Familie kümmern.
Was bedeutete das damals in deiner Vorstellung?
Sehr viel.
Aber was hast du darunter verstanden, dich als 13-Jähriger in Deutschland um deine Familie in Sri Lanka kümmern zu können?
Ja, dass ich vielleicht arbeiten gehen kann, weil ich habe ja mit 12 schon Geld verdient.
Ja.
Ich wusste nicht, dass man mit 13 in Deutschland nicht arbeiten kann. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber ich habe schon mit 12 Jahren bei der Flucht, war für mich klar, dass ich nach Deutschland komme. Und ich wollte zur Schule gehen. Ich möchte das Abitur machen. Natürlich möchte ich irgendwie einen Beruf haben, aber ich möchte auch parallel arbeiten. Das war meine Vorstellung, um Geld für meine Familie zu schicken.
Das war die Vorstellung, ja. Die Wirklichkeit sah ein bisschen anders aus.
Ja, natürlich ist die Reise nicht sofort gegangen. Ich habe ja schon nach einer Woche gemerkt, es stimmt nicht, das geht nicht vorwärts.
Es geht nicht vorwärts und sorry, dass ich da ganz kurz dazwischen fahre. Denn du deutest es schon an, die Herausforderungen haben mit der Ankunft in Deutschland nicht aufgehört. Du hast zum Glück ja, wie du es gerade gesagt hast, es geschafft, aus dieser ganzen Reise, aus diesen ganzen Widrigkeiten nicht kaputt hervorzugehen, sondern regelrecht gestärkt oder zumindest stark genug, um anzukommen und dein Leben in Deutschland in Angriff zu nehmen. Aber auch da brauchtest du diese Stärke ja weiterhin. Und inwiefern du die brauchtest und wie es dabei für dich weiterging, darüber würde ich sehr gern mit dir in einer nächsten Folge sprechen, in einer eigenen Folge, denn auch dieser Geschichte würde ich sehr gern den Raum geben, die sie verdient, wenn das für dich passt.
Ja, deswegen können wir machen.
Erst einmal ganz, ganz vielen Dank, lieber Umis. Danke für diese für mich wirklich bewegende und mitreißende Geschichte deiner Kindheit. Dankeschön.
Ja, Dankeschön, vielen Dank.
Das war der erste Teil meines Gespräches mit Umeswaran Aruna Girinathan. Der zweite Teil folgt, wie angekündigt, in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich hoffe, ihr hört diese Doppelfolge mit so viel Gewinn, wie es für mich war, als ich das Gespräch geführt habe mit Umes bei ihm in Hamburg. Ganz lieben Dank euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.